In der letzten Woche hatten wir uns das zweite Kapitel angeschaut. Und das zweite Kapitel endet mit dem Vers 23, wo es heißt, Ruth hielt sich zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Also Gottes Wort sagt uns, da ist eine junge Frau, die bleibt bei ihrer kinderlosen Schwiegermutter. Und das ist jetzt nicht nur einfach eine Information, was ja jeder weiß schon, wenn er die ersten zwei Kapitel gelesen hat, sondern Gottes Wort möchte uns ein bisschen was sagen. Eine junge Frau bleibt bei ihrer kinderlosen Schwiegermutter. Da steht noch was aus. Also der letzte Vers in Kapitel 2 möchte dem Leser Hunger machen, jetzt nicht aufzuhören. Da ist ja noch nicht, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Da ist noch mehr drin. Da geht noch mehr. Und was da mehr geht, das sehen wir in Kapitel 3, was wir in der Lesung gehört haben. Ich werde den Text jetzt nicht komplett noch einmal lesen. Und wir finden in Kapitel 3 besonders die Interaktion zwischen Ruth und Boas, Mann und Frau. Aber es handelt sich bei dieser Geschichte zwischen Ruth und Boas nicht um einen weiteren Liebesroman von dem Bestsellerautor Nicholas Sparks. Ich denke, einige Damen vor allem kennen den Herrn, der hat irgendwie so ein Händchen dafür, für Frauen interessante Liebesromane zu schreiben. Aber Kapitel 3 im Alten Testament, das Buch Ruth, hat einen ganz anderen Hintergrund. Das ist nicht einfach ein Liebesroman, wo sich zwei Gleichaltrige treffen, sie verlieben sich, finden sich irgendwie sympathisch und dann kommen sie zusammen und am Ende ist alles nett. In Kapitel 3, da haben wir eine Naomi, wir haben also die Schwiegermutter Naomi, dann die Schwiegertochter Ruth und Boas, ein angesehener, reicher Mann. Und wir sehen in dem dritten Kapitel, dass das jetzt keine normale Begebenheit für uns ist, was wir dort sehen, wie die zusammenkommen und wie sie miteinander ins Gespräch kommen. Wir sehen, dass hier eine Unruhe besteht. Ich nenne es eine heilige Unruhe. Und gemeinsam sieht jede Person, jeder Akteur in dieser Geschichte einen Hoffnungsschimmer. Da gibt es Hoffnung für mein Leben. Da gibt es Hoffnung für mich. Und alle drei interagieren irgendwie miteinander, um zu einer Lösung zu kommen. Und sie sehen, dass diese Lösung, die sie im Blick haben, nicht so einfach ist, wie es vielleicht scheint, wie man es gerne hätte. Auf diesem Weg zur Lösung hin, erkennt Naomi, erkennt Ruth und erkennt auch Boas, dass der Weg zum Ziel steinig ist. Dass es Hindernisse gibt. Dass Unerwartetes auf einmal auftritt und es scheint, als wenn der Plan, den man sich gemacht hat, zunichte wird. Dass er kaputt geht. Und es wird um gemeinsame Lösungen gerungen, wie man wieder, ich sag mal, in ein ordentliches Leben hineinkommt, wo man Segen erfährt. Wo man im wahrsten Sinne des Wortes zur Ruhe kommt. Denn das ist ein Thema im Ruth-Buch, was wir immer wieder sehen, zur Ruhe kommen. In Vers 1 lesen wir im Kapitel 3, Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, Ruth, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Es ist eine sehr, sehr interessante Rede von Naomi. Es ist das zweite Mal im Buch, dass sie selber von sich aus das Gespräch beginnt. Und das erste Mal, als sie mit Ruth gesprochen hat und zu ihr gesprochen hat, da war sie noch ganz anders drauf. Es ging auch um Ruhe. Aber sie hat gesagt, geh weg von mir und finde Ruhe in deinem Heimatland, in dem gottlosen Moab. Find dort einen Ruheplatz, soll dich Jahwe, der Gott Israels, in Moab segnen. Paradox. Aber in Naomi hat sich etwas verändert. Es hat sich etwas in ihr getan. Und das sehen wir in diesen Sätzen. Es geht nicht mehr darum, geh weg von mir und find Ruhe, sondern auf einmal ist die Dynamik eine ganz andere. Sollte ich mich nicht um dich kümmern? Sollte ich nicht jetzt etwas mal für dich tun? Das ist für uns vielleicht so auch selbstverständlich, dass irgendwie Eltern den Kindern was tun. Aber wenn man sich Noomis Geschichte, vor allem ihr Seelenleben, ihr emotionales Erleben, wenn man sich das anschaut, ist das ein gewaltiger Akt, dass sie endlich aus ihrer Isolation heraustritt und aus ihrem Selbstmitleid und auf Noomi zugeht und sagt, ich möchte gerne was für dich tun. Ich möchte, dass du Ruhe findest und dass du jetzt wirklich Ruhe findest. Denn das erste Mal, wie gesagt, in Ruth 1, Vers 9 heißt es, der Herr gebe es euch, meinen Schwiegertöchtern, da war noch eine andere dabei, dass ihr Ruhe findet, ein jede in dem Haus ihres Mannes, in dem zukünftigen in Moab. Jetzt verweist Noomi wirklich auf den wahren Ruheplatz. Sie weiß jetzt wirklich, sie hat einen klaren Blick, wo sie wirklich Ruhe finden kann. Und das ist nicht irgendwo, sondern dort, wo Gott wohnt, dort, wo Gott präsent ist, dort, wo Gott einen Weg begonnen hat. Und Noomi tritt nicht wieder raus und sagt, lass uns irgendwo Glück finden, lass uns irgendwo Ruhe finden, sondern lass uns schauen, wo Gott uns jetzt schon angefangen hat zu segnen, wird er vielleicht auch noch mehr für uns bereithalten. Ja, viele Menschen erleben so einen Anfangssegen von Gott und merken, dass Gott auf einmal in ihr Leben tritt, aber sie scheitern oft beim zweiten Schritt, weil sie denken, ach, das schafft Gott nicht, das kriegt er nicht hin, ich muss es selber probieren. Und Noomi ist weise geworden, sie hat gelernt. Sie möchte, dass ihre Schwiegertochter wirklich ankommt und ausruhen kann. Was hat sich verändert in Noomi? Warum war sie in dem Kapitel davor noch so hart zu ihrer Schwiegertochter und jetzt ist sie so herzlich? Wir haben in der letzten Woche gehört, wie Ruth zu Noomi gegangen ist und ihr gesagt hat, weißt du was, du saßt jetzt hier sozusagen nur rum und hast nichts für unsere Nahrung getan, für unseren Lebensunterhalt, aber ich habe so viel bekommen und ich behalte das nicht nur für mich, sondern ich teile das mit dir. Und Noomi erlebt Gottes Liebe und Gottes Gnade durch Ruth. Sie ist ein Kanal für die Gnade Gottes und sie erlebt das und sie bekommt einen neuen Blick auf Gott. Und sie sagt im Kapitel 2, Gott hat seine Gnade nicht entzogen den Lebenden. Auf einmal spricht sie von einer Mehrzahl. Ruth, du und ich. Nicht mehr ich alleine isoliert. Sondern sie erkennt auf einmal, Gott ist gnädig zu mir, Gott ist gnädig zu uns. Und ihre Augen tun sich auf, ihre Bitterkeit geht weg. Sie tritt aus der Isolation heraus und tritt auf den oder geht auf ihren Nächsten zu. Und das ist ein Prinzip von Bitterkeit oder von Nicht-Bitterkeit. Bitterkeit isoliert. Aber wenn wir uns von der Bitterkeit abwenden, dann werden nicht nur wir wieder ein fröhliches Herz haben, sondern wir werden erleben, oder andere vielmehr werden erleben, dass wir auch eine neue Beziehung zu unserem Gegenüber entwickeln. In Hebräer 12, Vers 15, ein Vers, den ihr schon kennt, heißt es, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie, also durch diese Bitterkeit, viele verunreinigt werden. Also es geht nicht nur um dich, es geht auch um andere. Eine andere Übersetzung übersetzt diesen Vers so, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinschaft in Mitleidenschaft gezogen. Es ist wie so eine Art schwarzes Loch, was andere mit runterzieht. Aber wenn man das erkennt und merkt, ich bin zu Unrecht bitter, Gott ist nicht gegen mich, Gott möchte mich weiterhin segnen, dann ist es unsere Aufgabe, wie Noomi, auch umzukehren von dieser Bitterkeit und jetzt neue Wege zu gehen, nicht Menschen runterzuziehen. Man wird merken, wenn man wirklich umkehrt in seinem Herzen, und vor Gott erkennt, ich habe was Falsches über dich gedacht. Ich dachte, du willst es immer schlecht mit mir. Wenn man das verändert in seinem Leben, wenn man eine innere Herzenswandlung hat, eine Verwandlung in sich, dann wird man merken, ich bin zu Gott anders. Ich habe eine offene Kommunikation zu ihm und auch zu meinen Mitmenschen. Es gibt einen Satz, Wenn du umkehrst, dann zeig auch die echten Früchte von deiner Umkehr. Also wahre Umkehr wird sich zeigen. Es wird einen Effekt haben. Und das sehen wir bei Naomi, dass sie anfängt, Menschen zu lieben und Menschen zu dienen. Und beachtet, dass Ruth in ihrer Situation, sie hätte längst Naomi auf den Mond schießen können. Hätte schon längst sagen können, ich habe kein Interesse, ich habe keinen Bock mit dir. Aber sie bleibt hartnäckig. Eine göttliche Hartnäckigkeit nenne ich das. Dass sie es nicht akzeptiert, sie in ihrer Isolation und in ihrer Bitterkeit einfach sitzen zu lassen, sondern sie bleibt hartnäckig liebevoll. Und diese Hartnäckigkeit wird nicht nur durch Ruth geschildert, durch das, wie sie handelt, sondern durch den Bibeltext selber. Könnt ihr euch erinnern? Naomi sagt, er nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, nennt mich die Bittere. Was macht der Bibeltext, nachdem sie das über sich sagt? Es ist oft in der Bibel, dass Menschen einen durch Erlebnisse neue Namen bekommen, die ihre Lebenssituation beschreiben. Und dann werden sie in Zukunft so genannt. Abraham hieß früher Abram. Diese kleine Veränderung hat eine Sinnveränderung und in Zukunft wird er Abraham genannt. Petrus wurde früher Simon genannt. Jetzt wird er immer Petrus genannt und so weiter und so fort. Unendlich viele Beispiele. Naomi sagt, ich heiße jetzt Mara. Die Bibel, das Buch Ruth, erwähnt nicht einmal sie mit dem Namen Mara. Es ist so, als wenn Gottes Wort gegen unser Aufbegehren, gegen unser negatives Reden über uns selbst dagegen tritt, sich dagegen stellt und sagt, ich akzeptiere es nicht, dass du so über dich sprichst. Auch wenn du sagst, du bist bitter, du sollst nicht bitter sein. Und wir lesen im Text die ganze Zeit, obwohl sie in der Bitterkeit sitzt, es ist Naomi. Dann spricht sie auf einmal in ihrer Bitterkeit, die Bibel sagt, Naomi spricht. Das ist so, als wenn Gott in seinem Wort zeigt, ich sehe schon das Ende. Ich sehe das Ziel, ich sehe, was ich mit dir machen möchte, auch wenn du noch in deinem Loch sitzt. Und wir kennen das oft, dass wir irgendwelche Definitionen über uns haben, dass wir Selbstverurteilung über uns legen. Manchmal selbst, manchmal auch von anderen. Ach, Waldemar, du bist immer so und so. Und dann ist das wie eine Selbstfestlegung, wie in einer Art Gefängnis. Und wir definieren uns immer nur über dieses Gefängnis. Wenn mir Gott eine charakterliche Sünde in meinem Leben zeigt, dann darf ich nicht den Fehler machen, wenn ich von dieser Sünde abkehren möchte, dass ich in den Wochen und Monaten danach, wenn ich Besserung erfahre, wenn ich Gnade Gottes erfahre, immer das noch von mir herzutragen und so, ich bin so und so und so und so. Nein, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und Gottes Wort begegnet Naomi schon in dem Neuen, was noch nicht ist, aber was jetzt wird. Wir erleben von Ruth eine Hartnäckigkeit gegenüber Naomi und wir erleben von Gottes Wort gegenüber Naomi eine Hartnäckigkeit, eine liebevolle Hartnäckigkeit. Was sagt uns das? Wir sollen hartnäckig sein. Wenn uns Leute blöd kommen aufgrund ihrer eigenen Bitterkeit und uns runterziehen möchten, dann lieben wir sie. Dann sind wir gut zu ihnen. Und wir lassen uns von dem Bösen nicht überwinden, sondern überwinden das Böse mit Gutem. Das ist das, was Ruth macht. Das ist das, was Gottes Wort literarisch über Naomi macht. Sie überwindet, Gottes Wort überwindet die Bitterkeit. Und Naomi kommt endlich zu ihrer alten Identität. Naomi bedeutet Lieblichkeit. Sie kehrt zurück zu ihrer wahren Identität. Und das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Er möchte uns in unsere wahre Identität führen. Und dann sagt sie in den Versen 2-4, und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend würfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an. Und also, wir würden sagen, komm, mach was aus dir. Es ist nicht schlimm, dass du attraktiv aussehen wirst. Du musst nicht abstoßend wirken. Nimm ein bisschen Parfüm. wenn's sein muss, schmink dich und geh zu ihm hin. Du sollst Eindruck schinden. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke sein Fußende auf und leg dich hin. Naomi möchte, dass Ruth jetzt aktiv wird. Der Typ, der mag dich irgendwie, aber es muss jetzt weitergehen. Es muss jetzt weitergehen in eurer Beziehung. Und ich finde es so spannend. Eigentlich ist ja auch im Alten Testament das Männerbild sehr, sehr ein starkes Männerbild. Und Männer sollten ja auch vorangehen. Und Männer sollten auch diejenigen sein, die sagen, Frau, und dann auf die Knie, willst du mich heiraten? Aber ich sehe hier so eine kleine Ironie im Text. Männer haben es manchmal schwer zu verstehen, was jetzt dran ist. Und dass die Frauen hier Pläne schmieden und überlegen, wie können wir dem Boas ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass er weiß, was jetzt zu tun ist. Einige grinsen, einige nicken und sie wissen, was ich meine. Männer brauchen manchmal lange, um etwas zu verstehen, zu rallen, um dann auch endlich zu handeln. Und wir sehen, Frauen im Alten Testament helfen den Männern auf die Sprünge, um weiterzukommen. Und man könnte sagen, boah, das ist doch irgendwie ein rein menschliches Verhalten, oder? Also, wir reden ja hier über Gottes Wort. Und müsste da Naomi nicht sagen, komm, und jetzt beten wir und fasten wir. Oder? Das wäre doch die fromme Antwort, die wir sagen würden. Stattdessen sagt sie, nee, mach dich schick. Zieh was richtig Gutes an und du sollst gut duften. Ist das die fromme Antwort, die wir erwarten? Man könnte sagen, das ist irgendwie rein menschlich gedacht. Könnte man. Aber wenn wir uns die Situation, die Konstellation zwischen den beiden anschauen, dann sehen wir, Naomi forciert etwas, was in menschlichen Augen unmöglich ist. Selbst mit diesen Dingen sieht das unmöglich aus. Boas ist älter als Naomi. Immer diesen Namen. Boas ist älter als Ruth. Er ist ein angesehener Mann. Ruth ist eine aus Moab. Und die Moabiterinnen waren im Alten Testament für sexuelle Zügellosigkeit und Götzendienst bekannt. Und er ist ein gottesfürchtiger Mann, wie wir in der letzten Woche gesehen haben. Das sind Dinge, die nicht zusammenpassen. Das sind solche großen Vorurteile über diese Frau, die einfach im Raum stehen. Wie sollen diese Dinge zusammenkommen? Ein normales Kennenlerngespräch, wie wir das kennen, ist auch nicht so einfach möglich. Die kann nicht einfach aufs Feld gehen zu Boas und sagen, Junge, wir müssen reden, lass mal Eis essen. Das ist nicht so einfach in dieser Kultur, vor allem nicht in der sozialen Stellung, wo die Ruth sich gerade befindet. Das ist für uns schwer zu verstehen, weil wir denken, na ja, Frauen sind doch selbstbestimmt und gehen einfach auf die Männer zu und sagen, was Tango ist. Ja, aber das funktioniert dort ein bisschen anders. Und deswegen macht sich Naomi einen Plan. Ja, vielleicht ist es ein bisschen menschlich. Aber ich denke, der Text möchte Naomi dafür loben, dass sie das Unmögliche forciert und vertraut, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Und dass wir nicht einfach nur in unseren Kategorien denken und gleich sagen, ach Ruth, weißt du was? Bis hierhin war es ganz gut. Gott hat dich versorgt. Aber jetzt sollten wir auch Schluss machen. Wir sollten Gott auch nicht überstrapazieren. Mehr nicht. Mehr kann er für uns nicht tun. Naomi sagt doch, Gott kann mehr tun. Und dann nutzt sie halt diese Methoden, wie auch immer. Einige denken, oh, das ist aber auch ein unreines Ding, ja, was dort passiert. In der Nacht kommt eine Frau zu einem Mann und soll bei ihm liegen. Der Text beschreibt uns, dass es hier nicht darum ging, so zu flirten und was man heutzutage vielleicht tun würde, wenn man des Nachts zu jemandem kommt und mit ihm sprechen möchte. Naomi sagt ganz klar, beziert sie ihn nicht, sondern leg dich an seine Füße. Dort sollst du sein. Und dann sollst du hören, was er sagt. Wir sehen im weiteren Verlauf des Textes, auch im nächsten Kapitel, das werden wir bei der nächsten Predigt hören, dass erst ab Kapitel 4, Vers 13, als sie unter Zeugen geheiratet haben, es heißt, und Boas ging zu Ruth ein. und dass sie miteinander dann interagierten. Vers 5 und 6. Und Ruth sagte zu Naomi, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Ruth hat eine Menge zu verlieren. Ja, ihr kennt das ja vielleicht auch so aus euren jüngeren Jahren. So man überwindet sich und man traut sich zu sagen, ich hab dich gern. Ich will was von dir. Und man weiß, entweder punkte ich oder ich gehe hier ganz, ganz mies aus der Kiste raus. Und in ihrer Situation, ich habe es eben gerade schon erzählt von ihrem sozialen Stand, ging es nicht nur einfach um eine persönliche innere Blamage, es ging da um viel, viel mehr. Und sie musste sehr, sehr viel riskieren, um diesen Schritt zu tun. Und es ist spannend, dass sie in Naomi die Veränderung sieht. Sie sieht, sie ist Gott zugewandt und diesem Plan vertraut und auch das wagt, was unmöglich ist. Eine Frau fragt den Mann, eine Jüngere, den Älteren, eine Feldarbeiterin, den Feldbesitzer. Hier wird alles auf den Kopf gestellt, was zu damaliger Zeit eine Unmöglichkeit war. Aber wir sehen, dass Ruth, sie macht alles, was Naomi gesagt hat. Aber sie ist noch eine Spur weitergegangen. Sie geht weiter über den Plan hinaus, was Naomi gesagt hat. In Vers 7 und 9 heißt es, 7 bis 9, als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht. Warum Fußende? Wenn das Fußende aufgedeckt wird, dann wird's irgendwann kalt. Ja, das so simpel ist das. Und dann wird's irgendwann kalt und man merkt so, warum ist gerade so kalt? Ich wach auf. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, jetzt fängt sie auf einmal an zu sprechen. Davon hat Naomi gar nichts gesagt. Ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Ich finde Ruth total interessant. Sie überlässt nichts dem Zufall. Sie ist sehr, sehr konkret. Sie hat eine klare Ansage und sie lässt auch nichts vage. Für uns ist das irgendwie so eine bildliche Sprache. Wenn zu mir das jetzt jemand sagen würde, breite den Saum deines Gewandes über mich. Hä? Aber die Ausbreitung des Gewandes des Mannes über eine Frau war so in der Art, als wenn ich zu meiner Angetrauten gehe und ihr den Ring reiche und sie den Ring ansteckt. So eine Art Verlobungsakt in der Antike. Ziemlich konkret. Und dann sagt sie zu ihm, du bist Löser. Das ist ein Begriff, der immer wieder im Buch Ruth aufkommt, auch schon letzte Woche. Ich hatte ihn da nicht erklärt und wenn man das liest und die Kultur nicht kennt, dann fragt man sich, was ist das überhaupt, ein Löser? Jemanden zu lösen bedeutet zu befreien, loszukaufen, zu retten, zu erlösen. Das Gesetz in Israel verpflichtete Familienmitglieder, einen in Not geratenen Verwandten aus seinen schlechten Umständen zu befreien, ihn zu lösen. Wenn zum Beispiel dein Bruder versklavt wurde, dann war es deine Pflicht als Bruder oder als der nächststehende Verwandte, war in der Pflicht, seinen Bruder freizukaufen, zu lösen, zu erretten aus seiner misslichen Lage. Denn das Alte Testament wollte nicht, dass jemand einsam und allein und isoliert bleibt, sondern dass jedem geholfen ist. Das war mosaisches Gesetz im Alten Testament. Ein sehr, sehr starker Gemeinschaftssinn, dass niemand verschütt geht, sondern dass die Familie ihrer Verantwortung gerecht wird. Und jetzt kommt sie zu ihm hin und sagt und und befolgt nicht das, was Naomi gesagt hat. Hör einfach, was er sagt, sondern sie sagt ihm, du bist Löser. Wir beide, du und ich. Du bist die Person, die mich aus meiner Situation erretten soll. Nicht nur mich, sondern auch Naomi. Und dann passiert was Spannendes, was ich sehr interessant finde. Ab da redet Naomi, redet Ruth nicht mehr. Jetzt ist Boas aktiv. Jetzt wurde ihm so ein bisschen geholfen. Und jetzt kann er einen Gedanken und den nächsten Gedanken denken. Und er redet. Er macht Pläne. Er versorgt sie mit Gerste. Und man merkt, auf einmal ist der Mann aktiv geworden. Na, endlich. Er schläft nicht mehr. Und Ruth zieht sich sozusagen sprechend zurück und hört einfach. Finde ich super. Das sind weise Frauen. Weise Frauen, die ihren Männern helfen, die Führung zu übernehmen. Und das Ruder in die Hand zu nehmen. Und wahrscheinlich hat Boas, als er dann seinen Kumpels davon erzählt hat, boah, ich war so aktiv. Was ich für Ideen hatte, das glaubst du gar nicht. Und Ruth kann schweigen und still genießen. Vers 10 und 11. Da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es gering oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Das Volk erkennt doch alles im Tor. Ich sag mal dort, wo die Kommunikation, bitte? Sozusagen, so der Dorfplatz. Wir würden heute sagen, bei Facebook. Ja. Alle sehen es im Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und man könnte sagen, boah, das ist ein ganz schöner Pascha. Ich sehe, die ist fleißig. Die könnte meinen Haushalt schmeißen. Das ist eine richtig gute Hausfrau. Die angle ich mir jetzt. Das ist gut für mich. Aber ich glaube, man würde dem Text Unrecht tun und auch der Herzenseinstellung von Boas. Er sieht in dieser Frau nicht einfach nur ein fleißiges Ding, was er jetzt benutzen kann und gebrauchen kann. Unser Text zeigt, gesegnet seist du. Man kann auch übersetzen, es ist genauso legitim, das Hebräische zu übersetzen, gesegnet bist du. Er sieht, dass sie gesegnet ist und von nicht so niemand anderen als Jahwe, dem Gott Israels. Er sagt, wenn ich dich sehe, dann sehe ich, dass Gottes Hand in deinem Leben wirkt. Dass Gott lebendig ist in deinem Leben. Dass Gott nicht weit ist, sondern ich sehe, dass du eine gesegnete Frau von Gott bist. Das ist das Erste, was er zu sagen weiß. Nicht, oh, du riechst gut. Und was für Kleider hast du eigentlich an? Sondern ich sehe, dass du eine gottesfürchtige Frau bist. Und das beschreibt er dann mit dem Wort tüchtig. So, da denken wir natürlich zuerst, okay, sie kann malochen. Ja, sie kann arbeiten. Aber dieses Wort tüchtig möchte uns eigentlich noch mehr sagen. Er sieht in ihr, dass sie nicht nur einfach arbeitswillig ist, sondern dass sie Gottes Weisheit in der Praxis umsetzt. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Verse an in dem Buch Sprüche, das Weisheitsbuch schlechthin. Das letzte Kapitel beschreibt die tüchtige Frau. Und im Sprüche 31 in Vers 10 heißt es, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Vers 29. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Vers 31. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, also das, was sie gewirkt hat, gebt ihr was davon. Und in den Toren, sozusagen auf dem Dorfplatz, sozusagen, wo man darüber spricht, und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Ruth ist eine Sprüche 31, Frau in Aktion. Und wenn wir jetzt die hebräische Bibel in unserer Hand hätten, die haben nämlich die Bücher etwas anders geordnet, dann wäre das so interessant. Du liest das Sprüchebuch, blätterst, dann bist du auf Sprüche 31, liest das, eine tüchtige Frau, weit über Korallen ist sie wert. Wer findet so eine tüchtige Frau? Man soll in den Toren, sollen die Werke sie rühmen. Sie soll bekannt sein für ihre Tüchtigkeit, dass sie Gottes Wort befolgt. Und dann blätterst du weiter in der hebräischen Bibel. Und welches Buch kommt dann? Ruth. Und auf einmal lernst du Ruth kennen. Und auf einmal liest du Kapitel 3. Und dann hörst du, dass Boas sagt, du bist gesegnet vom Herrn. Du bist eine tüchtige Frau. Ruths guter Ruf kommt nicht durch ihre Äußerlichkeit, sondern durch ihr Herz, durch ihre innere Einstellung. Und auch wenn uns Medien was anderes berichten, Schönheit ohne Charakter ist nutzlos. Schönheit ohne Charakter ist nutzlos. Sprüche 31, Vers 30. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit, also vergänglich. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Vielleicht habe ich das doch schon mal erzählt. Immer wenn ich Frauen kennenlerne, die äußerlich attraktiv sind, und wenn ich mit denen ins Gespräch komme und auf einmal ihr Inneres durch ihre Worte immer deutlicher wird und diese Frauen einen miesen Charakter haben, verändert sich auf einmal der Blick enorm. Und obwohl objektiv betrachtet von außen eine hübsche Frau, aber je näher du kommst in das Herz, habe ich so oft festgestellt, dass ich an dieser Person auf einmal nichts mehr attraktiv finde. Das Innere ist lauter als das Äußere. Und ganz im Gegenteil, wenn Personen, jetzt nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich Personen, jetzt äußerlich vielleicht nicht so der Wurf sind. Für mich ist ja auch immer alles sehr subjektiv. Und das Herz rein ist und gut, dann verändert sich auch der Blick auf das Gesamterscheinungsbild und die Person hat etwas Ansehnliches. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob ihr das auch schon erlebt habt. Schönheit ohne Charakter ist nutzlos. Und wir nähern uns sozusagen dem Ziel und plötzlich befinden wir uns in Vers 12 und 23. Und nun, sagt Boas, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Dass ich derjenige bin, der dich aus deiner Misere als nahe Verwandter rausholt und errettet und erlöst. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Hier erlebt die Geschichte einen Bruch. Hier geht etwas kurz unter. Ein Schockmoment, ein Schockelement. Wir kennen die Geschichte und deswegen macht uns das jetzt nicht wirklich wild. Aber hier ist eine Frau, die gerade alles in die Waagschale wirft, die gerade alles investiert, die gerade alles riskiert. Alles oder nichts. Und auf einmal kommt diese Botschaft, ja, ich bin dein Löser, aber es gibt jemanden, der hat das erste Recht, dich zu befreien und dich zu erlösen aus deiner Misere und dann die Verantwortung auch für dich zu übernehmen. Das war für Ruth keine einfache Geschichte, die sie da gerade gehört hat. Aber sie ist ruhig. Und Boas sagt, bleib heute Nacht hier. Und das soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt. Und da sieht man die Aktivität dieses Mannes. Bleib liegen bis zum Morgen. Das Unerwartete kommt. Der Stein auf dem Weg ist da. Man kommt ins Stolpern. Was tut man jetzt? Wie geht man damit um? Resigniert man und sagt, siehste, ich hab's doch gleich gesagt, das funktioniert nicht.
Sehen wir nicht an den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, dass das Ziel unerreichbar ist? Es ist nicht möglich. Es ist unmöglich. Wird Gott seine Fürsorge aufheben? Wird Gott aufhören, für seine Kinder zu sorgen? Wir schütteln natürlich alle den Kopf, weil wir die fromme Antwort wissen. Aber in unserem Herzen fragen wir uns das manchmal. Hat Gott aufgehört, für mich zu sorgen? Sieht er nicht meine Not? Sieht er nicht mein Elend? Sieht er nicht, dass ich gerade mit ganzem Glauben nach vorne gehe? Wo ist Gott jetzt in dieser Situation? Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott sieht es. Gott möchte nicht, dass wir in der Not, und wir sollen nicht sagen, die Menschen in der Bibel hatten keine Not. Wir sehen, dass hier eine Not aufkommt, die vielleicht größer ist als die Not, die wir so manchmal erleben in unserem Alltag. Gott sieht das. Gott schläft nicht. Gott ist nicht ruhig. Und Boas resigniert auch nicht deswegen. Sagt, ach, das hat doch alles keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Was ich an Boas liebe, ist, er benennt das Problem. Er spricht es klar an. Und er wird nicht schwach wegen unerwarteter Schwierigkeiten. Boas lässt sich nicht überwinden. Er wird aktiv. Er will zum Überwinder werden im Namen Gottes. Und voller Zuversicht macht er ein Versprechen. Ich werde es tun, so wahr der Herr lebt. Und ich werde dir jetzt ein Geschenk mitgeben mit 6 Maß Gerste. Also ein riesen Nahrungsding gibt er ihr mit. Geh nach Hause. Und das ist eine klare Absicht. Denn der Löser soll ja auch versorgen. Er sagt, ich möchte, dass wenn du nach Hause gehst und deine Schwiegermutter siehst, du sollst nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, als wenn, naja, wenn's klappt, dann mach das. Nein, Boas ist zuversichtlich, obwohl gerade ein Problem aufkommt. Boas überwindet. Und wie oft lassen wir uns von den Situationen überwinden und werden missmutig? Aber sein Geschenk zeigt noch viel mehr. Es zeigt nicht nur, dass er nicht vor Problemen zurückschreckt und dass er mutig ist. Es zeigt, dass er bereit ist, das Unvollendete auszuhalten. Es ist denn nämlich nicht reiner Zufall, dass er 6 Maß Gerste gibt. 7. Die Zahl 7 ist in dem Hebräischen ein wichtiger symbolischer Wert, der Vollkommenheit beschreiben soll. Und wenn wir uns daran erinnern, dass das Buch Ruth ist voll mit dem Aspekt der Ruhe, in die Ruhe einkehren und der 7. Tag ein Ruhetag ist, wo man endlich zur Ruhe kommen kann und er ihr 6 Maß Gerste gibt, sagt er, wir sind auf dem Weg. Aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Das ist ja auch das, was Naomi ganz zum Schluss sagen wird. Bleib ruhig, warte auf den nächsten Tag. Er wird nicht ruhen, bis er es zu Ende geführt hat. Sie versteht die Symbolik sofort. Wir sind noch nicht in der endgültigen Ruhe angekommen. Wir sind auf dem Weg. Und Boas ist ziemlich gelassen, obwohl er aktiv ist, aber er ist geduldig. Er hätte auch sagen können, weißt du was, ich schwänge dich jetzt, ich schaffe Fakten, ich überhole Gott von links und von rechts, damit ich sagen kann, ups, sie kriegt ein Kind von mir. Boas ist in der unvollendeten Situation und er ist geduldig, er bleibt ruhig. So wahr der Herr lebt, er geht davon aus, dass Gott souverän ist und Gott lebendig ist. Und er ist für uns damit ein Beispiel, nicht nur das Unmögliche anzupacken, nicht nur Schwierigkeiten zu überwinden, sondern in unfertigen Situationen auszuharren und auszuhalten. Und dieser Aspekt fällt uns doch oft so schwer. Wir sehen uns danach, wann ist endlich morgen? Das kennen die auch und halten es aus. Ich muss zum Ende kommen. Naomi sagt in Vers 18, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Woher kommt auf einmal diese Verwandlung dieser Frau? Sie sagt nämlich nicht, so wie am Anfang des Buches, komm, wir suchen das Glück woanders, wenn es nicht sofort funktioniert. Auf einmal stimmt sie ein, das Unvollendete auszuhalten. Das ist eine Naomi, wie wir sie bislang noch nicht kennengelernt haben. Woher kommt das? Ihre Frage, die sie in Vers 16 Ruth stellt, sie kommt in der Nacht oder in der Morgendämmerung, kommt Ruth nach Hause und sagt, wie steht es mit dir, meine Tochter? Wörtlich steht da was anderes. Wörtlich heißt es, wer bist du, meine Tochter? Wer bist du, meine Tochter, passt für uns irgendwie nicht in den Text. Deswegen ist es, wie steht es um dich? Es ist legitim, das so zu übersetzen. Wörtlich, wer bist du? Es ist nicht so, dass sie nicht erkannt hätte, sonst hätte sie sich nicht meine Tochter genannt. Also sie baut da Beziehung auf. Wer bist du, meine Tochter? Es ist einfach ein Entsetzen darüber, eine positive Erschütterung im Herzen. Sie sieht Ruth kommen mit 6 Maß Gerste. Und meine Interpretation des Textes ist, dass sie sich fragt, was bist du für eine Person? Was bist du für ein Mensch? Was hat Gott mit dir vor? Du bist eine olle Moabiterin. Wer zum Geier bist du, meine Tochter? Sie wird konfrontiert mit der Treue Ruths, mit dem Glauben Ruths. Wer um Himmels Willen bist du, Ruth? Und sie kommt zu ihr nach Hause und sagt, der Mann hat mir gesagt, ich soll nicht mit leeren Händen zu dir zurückkommen. Was hat Naomi nochmal zu den Frauen gesagt, als sie zurück nach Israel gekommen ist? Voll bin ich ausgegangen und leer komme ich jetzt zurück. Und Boas sagt Ruth, geh zu ihr hin, du sollst nicht mit leeren Händen zurückkommen. Es ist gleichzeitig eine Botschaft auf symbolischer Ebene für Naomi, wo sie merkt, die Leerheit hat ein Ende. Es ist eine heilsame Botschaft. Wer bist du, dass du nicht mit leeren Händen, so wie ich, zurückkommst? Dass du mit vollen Händen kommst und dich wieder neu Gottes Gnade erahnen darf, einen neuen Hoffnungsschimmer sehen darf, dass dieser Mann wirklich auf uns zugeht, dass er uns wirklich erlösen und erretten möchte aus unserer miserablen Situation. Meine Hände sollen nicht mehr länger leer bleiben. Wer bist du, meine Tochter? Wir werden in Kapitel 4 sehen, und das ist jetzt das Letzte, was ich sage, dass es um mehr geht als um eine bloße Heiratsstory hier. Gott, obwohl er kein Wort in diesem Kapitel spricht, ist in Bewegung zu segnen. Gott will in dieses Leben hineintreten und möchte Glauben und Vertrauen belohnen. Er möchte segnen und er hat vor, mit dieser Familie Geschichte zu schreiben in Israel. Gott möchte durch sie zu einem Segen werden für andere. In Kapitel 4 werden wir noch sehen, was das bedeutet. Und dieses Kapitel zeigt uns große Wahrheiten über den, der kommen sollte. So unscheinbar, wie diese ganze Geschichte passiert, irgendwo in der Dunkelheit, in dieser gleichen Unscheinbarkeit, bevor die Wunder passieren, kommt auch Christus zur Welt, in der Nichtigkeit, in dem Unscheinbaren. Genauso wie diese Akteure vertraut Jesus einen menschlich nicht logischen Plan, dem Plan seines Vaters. Und er geht drauf ein. Jesus lässt sich von Hindernissen nicht überwinden, sondern Jesus Christus ist es, der noch viel mehr überwindet als diese Akteure. Er überwindet Teufel, Sünde und Tod. Er schreckt vor Hindernissen nicht zurück. Und auch Jesus ist es, der zu Lebzeiten Unvollendetes ausgehalten hat. Bis zu dem Zeitpunkt, als er am Kreuz sprach, es ist vollbracht. Bis dahin hält er diese unglaubliche Spannung aus. Und zu guter Letzt, und wir haben viel zu wenig Zeit, um uns noch weiter zu vertiefen in diesen Text, Jesus Christus ist der wahre Erlöser, der uns aus der Misere herausholt und uns zu Kindern Gottes macht. Dieser Text weist über sich hinaus auf eine größere Wahrheit, die wir in Christus finden. Darum feiern wir auch jetzt gleich nicht Ruth, nicht Boas und auch nicht Naomi, auch wenn sie dufte Typen sind. Wir feiern Jesus, weil er das in einer viel, viel größeren Maxime erfüllt hat, was diese drei im Ansatz getan haben. Amen.